Ja, einen wundervollen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Mittag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Mit mir am Tisch sitzt der intelligente, charmante, gut aussehende und wahrscheinlich auch in die Sonne schauende Christian.
Moin Carsten, hi.
Moin. Und der intelligente, charmante, gut aussehende und in der Fachwelt wirklich bekannte Marco. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Und wir haben das Thema der präklinischen Beatmung bzw. Beatmung im Intensivtransport. Und ich freue mich sehr, dass du mit uns hier am virtuellen Tisch sitzt. Und ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre oder wir kennen uns schon ein paar Jahre. Es mag den einen oder anderen geben, der jetzt noch nicht sofort weiß, welcher Marco hier ist. Deswegen stell dich doch den Hörenden einmal vor. Wer bist du und warum reden wir hier miteinander?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marco Monnik. Bin Rheinländer, der heute in Norddeutschland lebt, dorthin emigriert ist und versucht mit dem rheinländischen Charme die Norddeutschen ein bisschen zu begeistern. Ich bin mittlerweile 56 Jahre alt, komme aus der Intensivkrankenpflege und der Notfallmedizin, mache beides seit meiner Ausbildung nach dem Verlassen der Schule, habe der Klinik den Rücken zugewandt und bin heute nur noch in der Präklinik als Notfallsanitäter tätig. Das im Bereich der Notfallmedizin und auch der Transportmedizin, also im Bereich Intensivtransport, Intensivverlegung, und habe für das Thema, was wir heute besprechen, und für das Thema komplexe Intensivverlegungen über die letzten Jahre ein starkes Faible entwickelt und freue mich vor allen Dingen darüber, mein Wissen, meine Erfahrungen und auch die Dinge, wo ich hinterher gesagt habe, das kann man beim nächsten Mal oder das sollte man beim nächsten Mal besser machen, gerne zu teilen. Deshalb freue ich mich über diese Einladung. Deshalb freue ich mich darüber, mit dir, Carsten, heute über Inhalte zu sprechen, über Erfahrungen, vielleicht über Visionen, und ich habe schon eine Vision, und einfach diese Dinge auch zu teilen und für alle zugänglich zu machen.
Das zeichnet dich ja auch aus. Also neben der Tatsache, dass du in der Präklinik noch tätig bist und dich auch in Gremien engagierst und auch so ganz viel Engagement hast, ich kenne dich die ganzen Jahre als jemanden, der sein Wissen wirklich gerne teilt und das auch immer wieder versucht, adressatengerecht ja zuzuschneiden und fassbar und begreifbar zu machen. Und das ist ja gerade beim Thema Beatmung jetzt auch nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen würde mich erstmal interessieren, was reizt dich so an dem Thema Beatmung? Also ganz blöd gesagt ist es ja Luft rein, Luft raus.
Das ist es früher gewesen, ganz bestimmt. Da will ich gar nicht widersprechen. Aber heute haben wir ja nicht nur die technische Seite, sondern wir haben ja auch die wissenschaftliche Seite und wir haben vor allen Dingen die Patienten. Und ich glaube, das Spannende ist ja, den Patienten da abzuholen, wo er steht. Und viele Patienten stehen halt heute nicht mit einem Tubus im Hals, sondern stehen mit nicht-invasiver Beatmung in den verschiedensten Formen vor uns. Und den Patienten da abzuholen und zu sagen, okay, ich passe das Beatmungsgerät auf dich an und ich teile mein Wissen mit dir, indem ich dir einfach eine gute Einstellung gebe. Du wirst dich schnell besser fühlen. Und damit das funktioniert, muss er mir auch vertrauen. Das heißt auch Empathie, Zugewandtheit und vor allen Dingen das Einlassen auf den einzelnen Patienten, auf das Individuum, ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist es mehr wie Luft rein, Luft raus.
Jetzt haben wir aber die Präklinik ja sozusagen als, ich sage jetzt mal, vielleicht Startschuss einer Intensivbehandlung. Und die Geräte in der Präklinik, also früher war es ja noch schlimmer als heute, sind ja jetzt keine Intensivrespiratoren. Und jetzt hast du gesagt, den Patienten dort abholen, wo er steht. Vielleicht sitzt er in dem Moment auch, vielleicht hat er Luftnot. Mhm. Und wie bringst du das jetzt erstmal in Einklang, Technik und Empathie, und den Patienten wirklich dahin zu bringen, sich mit dir erstmal auf die Situation einzulassen? Da sind wir ja noch gar nicht bei Setz die Maske auf, weil Luftnot, also da ist man ja jetzt nicht, ich sag mal, super ruhig und einem Gespräch offen aufgeschlossen.
Das ist richtig. Deshalb ist der erste Aufschlag ja ganz wichtig. Ich kann in eine Notfallsituation reinlaufen und ich kann Unruhe mit mir bringen. Und meine Unruhe steckt den Patienten vielleicht noch mehr an. Also diese Situation für den Patienten verschlimmert sich noch mehr als das, was er gerade sowieso erlebt. Und ich kann eine Unsicherheit ausstrahlen. Ich kann aber auch ganz ruhig auf den Patienten zugehen und kann sagen, okay, ich weiß, was dir fehlt und ich weiß, wie ich dir helfen kann. Und nimm diese ersten Minuten auch, um Vertrauen aufzubauen. Und das Beispiel nicht-invasive Beatmung ist für mich immer verknüpft mit der Frage, wie lange brauche ich, um eine Tasse Kaffee zu trinken? Und ich trinke ihn braun, also mit Milch. Ich brauche nicht ganz so lange dafür. Aber das ist die Zeit, die ich mir im 1:1 mit dem Patienten nehmen muss, in diesem Beispiel, um das Vertrauen zu gewinnen, um die Akzeptanz auch für eine Maske, um die Akzeptanz für meine Therapieidee zu finden und das Einlassen des Patienten. Dann wird auch das gut funktionieren. Und dann wird auch das vom Patienten akzeptiert. Und spätestens, wenn die Maske dann kommt und er sieht auch, die Einstellung passt, weil ich vielleicht auch genau weiß, wie ich für diesen Patienten die beste Einstellung oder eine bessere Option finde, dann vertraut er mir. Und dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete eingefahren.
Chris, hast du schon mal Luftnot gehabt?
Ja, hatte ich schon. Also ich bin tatsächlich ein Kind gewesen, was viel Asthma hatte, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Ich habe aber in erwachsenen Jahren tatsächlich auch Atemnot entwickelt. Ich weiß nicht, woher das kam. Also war total schwierig und war immer nur so phasenweise. Also bin immer zum Arzt und er meinte, ja, kann ich nichts machen, weil jedes Mal, wenn du herkommst, dann ist es weg. Dann sage ich, ja, was soll ich machen? Also ist halt schwierig. Und irgendwann hat er mir halt Salbutamol aufgeschrieben. Und dann habe ich das genommen und das hat funktioniert. Woran das jetzt allerdings lag, kann ich nicht sagen. Und ist auch wieder weg. Das kam einfach so. Manchmal bin ich nachts aufgewacht, war da. Keine Ahnung.
Jetzt hast du Marco ja hier das erste Mal kennengelernt, vermute ich.
Ja.
Wie wirkt das denn von dir, von der Erklärung und Stimmlage? Hätte dich das in der Situation abgeholt oder beunruhigt?
Also ich glaube, meine Atemnot war nicht so, dass ich existenziell gefährdet war. So, also das habe ich nicht verspürt, ich hatte keine Todesangst oder so. Ich glaube, da geht noch einiges mehr, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Grundsätzlich wäre ich aber in meiner Situation gut damit zurechtgekommen, glaube ich, und hätte das auch gut machen können, weil ich einfach auch mich noch auf andere Sachen konzentrieren konnte. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich mit nichts anderem mehr beschäftigt gewesen bin, als damit Luft zu bekommen.
Und Marco, magst du den Hörenden, vielleicht auch den Anfängern, kurz mal diesen Ausflug geben? Luftnot bedeutet nicht gleich schlechte Sättigung?
Ganz genau. Luftnot bedeutet absolut nicht schlechte Sättigung. Wir haben ja zwei Patientengruppen, die wir präklinisch mit Luftnot sehen. Das sind einmal die, die ein Sauerstoffdefizit haben, also die haben eine schlechte Sättigung. Das sind zum Beispiel die Patienten mit einer Pneumonie. Das sind zum Beispiel die Patienten mit einem Lungenödem, also mit einer Herzinsuffizienz, denen einfach zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Und das sind auf der anderen Seite die Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die das CO2 nicht loswerden, wo die Atempumpe einfach erschöpft ist oder über die Maßen angestrengt ist, die immer schon einen hohen Workload haben mit der Atmung und wo dann der kleine Infekt, der uns als Gesunde vielleicht gar nicht so sehr beeinflusst, dann doch nochmal das i-Tüpfelchen oben draufsetzt und einfach zu einer Krise führt. Und je länger das anhält, über die Jahre gesehen, das ist ja eine Erkrankung, die auch weiterläuft, umso schlimmer wird das immer wieder und umso schlimmer sind auch deren Erfahrungen. Das heißt, die rufen einmal den Rettungsdienst, sie rufen zweimal den Rettungsdienst, sie haben irgendwann Heimsauerstoff und wissenschaftlich wissen wir ja von diesen Patienten, dass deren Überlebensrate deutlich und auch Zeit deutlich sinkt, wenn sie das erste Mal intubiert waren. Das heißt, mit der ersten Intubation ist ein bisschen auch, und ich würde das mal in Hochkomma setzen, das Ende auch schon so ein bisschen eingeläutet. Und genau das ist auch die Motivation zu sagen, ich brauche halt nicht die Narkose und den Tubus, sondern ich versuche den Patienten halt bestmöglich auch zu führen. Und führen kann ich medikamentös, kann ich mit einer Therapie, kann ich aber auch psychisch.
Und dieses Führen, also Chris hat es ja jetzt gerade beschrieben, es waren so leichte Episoden, das Spray hat geholfen. Muss er sich jetzt Sorgen machen? Also du hast ihn ja nicht gesehen, nicht untersucht, aber ich meine, Asthma ist ja eigentlich was Chronisches und ist immer da, auch wenn es im Hintergrund dann vielleicht sehr gut kopiert und beherrscht ist.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Ich schaue da ja aus der notfallmedizinischen Sicht drauf und viele Asthmatiker kennen ihre Erkrankung. Die haben eine Grundmedikation, die kennen ihr Umfeld, die kennen auch unter Umständen die Auslöser, die Noxen, die Reizpunkte, die sie einfach in eine Verschlechterung hineinbringen. Das ist für mich in der Präklinik natürlich total wichtig, das auch zu wissen, also möglichst schnell eine Patientenanamnese zu bekommen und gleichzeitig, ich komme immer wieder auf dieses Vertrauen zurück und kann immer nur hoffen, dass die therapeutischen Teams vor mir ein gleiches Mindset haben, damit wir quasi gemeinsam diesen Patienten schnell neben der medizinischen Therapie auch aus seinem Umfeld herauskriegen. Und das, was Christian ja auch so ein bisschen beschrieben hat, und das zeichnet ja diese Patienten aus, die haben halt schon Angst und Not. Und ich glaube, Luftnot ist das Schlimmste, was man haben kann.
Und lass es uns mal konkret machen. Deswegen danke, Chris, dass du das mit uns geteilt hast. Das wusste ich vorher gar nicht.
Naja, war jetzt auch nicht, also steht jetzt auch nicht im Lebenslauf.
Nein.
Nicht so besonders.
Aber wir reden jetzt hier ja schon ein paar Tage miteinander. Ja. Also wenn wir die Zeit am Stück sind. Also ich lerne dich immer ein Stück weiter kennen.
Ich glaube, das weiß nicht mal meine Frau, Carsten.
Ach Gott, das ist schlimm.
Findest du?
Jetzt erfährt sie es.
Erfährt sie es hier.
Ich finde das auch aus Sicht der Präklinik. Also Marco darf mir ja gerne widersprechen, aber mal angenommen, du wärst jetzt nicht mehr so in der Lage zu kommunizieren und deine Frau weiß nicht über deinen Zustand, was eigentlich typisch ist, dass Männer das mit Frauen nicht teilen, und das ist schlimm. Das ist vielleicht nicht schlimm 5 auf der Schlimm-Schlimm-Skala, aber schlimm 1.
Okay.
Und Marco, lass es uns mal konkret machen. Wenn wir jetzt einen Asthmatiker haben, dann ist es doch eigentlich grotesk, den niffen zu lassen. Also du weißt, dass ich das jetzt provokant sage, um das Denken anzuregen, weil eigentlich erhöhe ich den Druck in den Atemwegen, und der erste Reflex, und das war bei mir als Anfänger ja tatsächlich so, war, das stresst, das ist anstrengend, das ist ja zusätzlich etwas, was eine Belastung ist. Also gebe ich ihm doch dann lieber ein Medikament. Da sind wir aber doch weit von weg. Warum?
Ja, die Asthmatiker haben ja grundsätzlich eine Hausmedikation. Und die Frage ist ja, wann sehen wir den Patienten, zu welchem Zeitpunkt? Und das Fatale bei sowohl den COPDisten als auch bei den Asthmatikern ist ja, dass sie lange versuchen, das auch selber so ein bisschen im Griff zu behalten. Das heißt, wenn die anrufen, dann ist auch häufig 5 vor 12. Der Asthmatiker, der hat ja einfach die hohe Atemfrequenz, der hat die Hypoxie, und da müssen wir halt sehr schnell auch reagieren. Und wenn ich diesen Patienten schnell mit einer nicht-invasiven Beatmung abholen kann, dann kann ich ihm letztendlich über diesen schweren Asthmaanfall hinweghelfen, indem ich einfach diesem intrinsischen Piep, diesem Atemwegskollaps, also dieser Verkleinerung des Atemwegs entgegenwirken kann. Und er dann auch relativ schnell merkt, oh, es geht jetzt wieder mehr Luft rein.
Mhm.
Ja, das heißt, er lässt sich dann auch relativ schnell darauf ein. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr effektives Mittel, um neben der medikamentösen Therapie, die halt bei diesen Patienten, wie gesagt, schon häufig schon ausgereizt ist, dann auch einfach helfen kann.
Und vor allen Dingen geht die Luft auch gut wieder raus. Und das muss man vielleicht auch den Hörenden einmal kurz erklären. Also stellt euch doch jetzt einfach mal bildlich vor Augen. Wir haben die Trachea, den Hauptbronchus, und dann teilt das sich in rechts und links auf. Und ganz klassisch denken wir an diesen Ballonmodellen, wobei ich das auch kritisch finde, weil die Lunge ist ja irrsinnig viele kleine Bläschen und nicht nur ein Ballon. Aber machen wir es jetzt mal einfach. Linker, rechter Hauptbronchus. Und wenn jetzt in dem unteren Bereich eine Obstruktion, eine Verengung ist, dann muss ich, wenn ich normal atme, diese Verengung überwinden, indem ich meine Atemhilfsmuskulatur anstrenge. Normalerweise ist Atmung ja ein passiver Vorgang und zum Glück für viele auch ein Reflex. Wenn ich jetzt aber über diese Enge hinweg muss und wir sagen einfach mal atmosphärisch, habe ich einen Druck von 0, dann herrscht einer von, jetzt sagen wir mal, +8, und dann muss ich den überwinden, dann muss ich über diese 8 hinweg. Und wenn ich jetzt es schaffe, den Patienten sich darauf einzulassen, dass ich erstmal mit dieser Maske komme, dass dieser Windzug da ist und er einmal richtig da ein und dann gegen diesen sich leicht steigernden Piep ausatmet, dann habe ich bei einem Piep von 8 die Atemarbeit auf 0 gesenkt. Nur ich kann jetzt einfach nicht einen Piep von 8 nehmen und jemandem die Maske aufs Gesicht drücken. Oder wie ist das, Marco? Wie machst du das?
Drücken ist genau das. Das, was man halt nicht machen sollte.
Nein.
Das heißt, dem Patienten die Maske in die Hand zu geben, und der Patient hält die Maske selber. Also er hat über den Verschluss des Gesichts, des Atemwegs, die Kontrolle. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und es gibt 3 Fragen, die man stellt im Rahmen der NIF,
okay,
der NIF-Beatmung. Diese 3 Fragen sind ausgerichtet auf: Wenn Sie atmen wollen, kriegen Sie Luft? Ja, nein. Wenn Sie Luft kriegen, kriegen Sie ausreichend Luft? Und die 3. Frage ist: Wenn Sie ausatmen wollen, können Sie ausatmen? Und das ist ganz spannend und sehr interessant, weil viele das NIF nicht klassisch lernen, so wie wir schreiben lernen. Man fängt klein an und arbeitet sich hoch, sondern es wird viel in der Theorie darüber gesprochen. Und dann geht man hin und setzt den Klassennachbarn mal eine Liftmaske auf und dann stellt man mal was ein. Das ist dann auch ganz verwundert, dass der Auszubildende Exotomie plötzlich es schafft, irgendwie 1,5, 1,8 Liter einzuatmen. Der ist halt lungengesund.
Ja.
Und der weiß, was gerade mit ihm passiert. Das heißt, das Spannende ist ja, und ich habe da in den letzten Jahren viele verschiedene Dinge entwickelt, wenn ich LIV mit anderen teile, die auch genau in diese Situation des COPDisten oder des Asthmatikers zu bringen. Und das kann man mit dem Fahrrad machen, wo man einfach mal 200 Watt treten muss. Und wenn ich dich, Carsten, jetzt aufs Fahrrad setze und lass dich mal, ja, bei dir muss man wahrscheinlich sportlich, wie du bist, viel mehr treten. Aber ich lass dich einfach mal treten, bis deine Atemfrequenz größer 20 ist. Und ich sag dann zu Christian, so, jetzt setz doch mal die NIF-Maske auf. Dann hat das für euch beide in diesem Trainingssetting als Mitarbeiter in der Präklinik angenommen einen deutlichen Effekt, weil du weißt, was es bedeutet, quasi mit dieser Atemanstrengung überhaupt eine Maske zu tolerieren. Und du wirst sehr froh sein, wenn Christian dich da ein bisschen durchguidet. Und gleichzeitig wird Christian merken, das ist ja anders wie bisher, weil er sich plötzlich überlegen muss, wie stelle ich die Frage und wie muss ich darauf reagieren? Und wenn ich mir halt vorstelle, dass ich eine Maske auf dem Gesicht habe, mir stellt jemand eine Frage, dann kann ich halt nicht verbal antworten. Das heißt, auch dieses Fragen muss trainiert werden. Also der, der fragt, muss wissen, was er fragt und welche Antwort er bekommen will. Und die Antwort muss immer Daumen hoch oder Daumen runter als Option haben. Das heißt, so muss meine Frage formuliert sein. Und dann bringt man das Ganze auch für den Patienten akzeptabel hin. Und ich glaube, dass das ein gutes Verfahren ist, einfach sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass NIF ein sehr gutes Beispiel dafür ist, es muss halt einfach gelernt und trainiert werden. Und dann sinkt auch die Hürde, das zu machen. Und wenn wir später über meine Vision sprechen, dann greife ich genau diesen Punkt auf, weil das ist für mich das wichtigste Kriterium, um meine Vision irgendwann mal zum Leben zu erwecken.
Bevor wir zur Vision kommen, Christian, hast du schon mal genifft?
Nee.
Weil du hast uns noch gar nicht gefragt, wofür das die Abkürzung ist. Und das machst du immer, wenn du was nicht weißt.
Ja, das wäre noch gekommen, steht hier auf der Liste. Aber wir hatten das in verschiedenen anderen Episoden auch schon. Wer das also nicht weiß, darf sich ja gerne mal durchhören. Aber es steht dir natürlich frei, das jetzt zu beantworten.
Es ist die nicht-invasive Ventilation.
Also quasi Beatmung per Maske, nicht intubiert.
Genau, nicht intubiert. Also Marco darf vielleicht nochmal sagen, ob das High-Flow, also das wirkliche High-Flow jetzt auch dazu gehört zum Niffen oder nicht. Ich bin da ein bisschen ambivalent. Ich würde sagen nein, andere sagen hm. Aber ich glaube, dass du schon mal so etwas Ähnliches gemacht hast, Chris, wie Niffen.
Beim Inhalieren oder was?
Nee, beim Zugfahren.
Ah, hier mit Maske?
Nee, wieso fährst du denn mit Maske Zug?
Ach so, nee, ich war gerade bei Maske wegen Corona und so. Da hatte ich aber Maske auf, aber natürlich keine Beatmungsmaske.
Marco, wäre das eine Idee, mit einer FFP3-Maske jemanden, also Lungengesunden, niffen zu lassen, um diesen Widerstand zu spüren? Oder ist das jetzt zu grotesk?
Nein, das ist gar nicht grotesk. Der Zug ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Ich habe leider immer ein anderes, negativeres Beispiel gehabt. Also negativ im Sinne von, das ist nicht so ganz praktikabel, aber vielen Dank, ich würde meine Erklärung da demnächst ändern. Mein Beispiel ist immer gewesen, was bedeutet denn ein CPAP-Niveau von 10? Also
ja.
CPAP als kontinuierlich positiven Atemwegsdruck, das heißt, es gibt immer einen Druck, der auf der Lunge anliegt. Wenn ich mit dem Auto 100 fahre, drehe die Scheibe runter und strecke den Kopf raus, mache den Mund auf, dann entspricht das einem CPAP von 10. Und entsprechend ein CPAP von 5 wäre bei 50. Ein CPAP von 15, was es sehr, sehr selten gibt, als absolute Ausnahme, wäre aber bei 150. Das heißt, allen, die jetzt zuhören, einmal noch die Bitte mitgegeben, bitte nicht auf der Autobahn ausprobieren, wie sich CPAP 15 anfühlt, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt. Das kann man tun, wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt. Deshalb ist dein Beispiel, Carsten, besser. Versuch's im Zug. Die Deutsche Bundesbahn gibt sich ja große Mühe, dass man da nicht so ein hohes CPAP-Niveau erreicht, weil sie ja überall Baustellen eingerichtet hat.
Naja, und leider sind die Fenster mittlerweile verschlossen, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass Christian zu denen gehört, die schon mal beim Zug den Kopf rausgestreckt haben. Und dann stellt man fest, wenn man in Fahrtrichtung versucht zu atmen, kann man das erst nicht. Und dann entwickelt man ja zwei Strategien. Das eine ist, in die andere Richtung zu schauen, Luft zu holen und dann gegen die Fahrt, also in die Fahrtrichtung auszuatmen, um dann beim Einatmen den Positivdruck zu haben. Oder wer schon mal Fallschirmspringen war oder in einem dieser, ja, was sind das, Skydiving Towers, ich weiß gar nicht, wie die jetzt auf Deutsch heißen, die gibt es in der Niederlande und in der Nähe von Heidelberg, ist auch witzig. Auf jeden Fall kann man dann dicke Backen machen und dann einmal so eine Art Druckausgleich und dann bist du auch auf einem CPAP-Niveau.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja.
Also, ich habe meinen Kopf noch nicht aus dem Zug rausgesteckt. Was daran liegt, dass ich sehr früh Beiträge über Trainsurfer
Du sollst nicht aussteigen.
Ja, das ist schon richtig, aber allein den Kopf rausstrecken fand ich dann schon tatsächlich sehr gefährlich. Von daher habe ich das gelassen, aber beim Autofahren habe ich das gemacht und die beschreibt jetzt genau, das wollte ich nämlich sagen, wenn man nämlich den Kopf aus dem Auto steckt und dann versucht zu atmen, funktioniert das einfach nicht. Und ich war Tandemspringen und da funktioniert es auch nicht. Also das hat eine Weile gedauert, bis man da Luft bekommt.
Und da lass uns doch mal kurz zur Technik einsteigen. Also das können jetzt vielleicht ein paar Leute nachvollziehen. Atmen funktioniert nicht. Und jetzt haben wir diesen Druck. Dein Beispiel mit dem Auto finde ich charmant, aber ich finde es auf der Autobahn gefährlicher, weil mit Steinen und allem. Und vielleicht ist beides keine gute Idee. Aber anyway, jetzt kommen wir zu den Beatmungsgeräten. Wie kann denn jetzt das Gerät das unterstützen? Also was passiert denn da technisch? Weil im Grunde muss es doch mehr sein als einfach der positive Druck.
Genau. Also das eine ist ja, wie nimmt das Gerät wahr, dass ich überhaupt atmen möchte? Das andere ist, mit welcher Kraft kann das Gerät die Atmung unterstützen? Beziehungsweise auch, wie schnell und wie viel Menge kann das Gerät denn applizieren? Und das ist das, was ich von früher zu heute sehr deutlich geändert hat. Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, ich mache das schon relativ lange. Meine Mitarbeit in der Präklinik hat 1987 begonnen. Das war für die, die sich soweit nicht zurückerinnern können, im letzten Jahrtausend. Und dabei gab es Beatmungsgeräte auf dem Rettungswagen und auf dem Notarztwagen. Die hatten einen Ausschalter, 50%, 100% Sauerstoff. Und da konnte man eine Frequenz und ein Minutenvolumen einstellen. Und jetzt hat man gemerkt, ich habe gar nichts von NIF erzählt, weil das gab es damals einfach nicht. NIF ist in den letzten Jahren mehr und mehr entstanden und wenn wir uns so ein bisschen die Veränderungen auch in der Ausbildung und der Kompetenz der nicht akademischen Mitarbeiter in der Präklinik anschauen, also die Notfallsanitäter, dann ist das heute was in deren Behandlungspfaden mit aufgeführt ist und auch von Notfallsanitätern sehr häufig durchgeführt wird. Also keine ärztliche Maßnahme mehr. Und die Veränderung, die sich in den letzten Jahren vollzogen hat, ist, dass wir heute modernere Geräte haben, die über eine Turbine verfügen. Diese Turbinengeräte können bis zu 200 Liter Luft pro Minute bewegen und damit natürlich schnell und kräftig eine Unterstützung für die Atmung zur Verfügung stellen. In den früheren Jahren hat man mit sogenannten Injektorprinzipien gearbeitet. Das heißt, der Sauerstoff aus der Sauerstoffflasche, der Vordruck hat das Gerät gesteuert. Und die waren eher ein bisschen träge und sind halt gerade für die NIF-Patienten gar nicht so gut zum Tragen gekommen, konnten also gar nicht so gut helfen. Es war innerhalb der Beatmungsmodi schwierig, wenn der Patient dann doch nicht mehr richtig gut geatmet hat oder die Maske nicht dicht war. Das heißt, es war auch ein Kampf für den Mitarbeiter mit der Maske, mit dem Gerät, und dann letztendlich irgendwann auch mit dem Patienten. Und das, was ich heute in meiner präklinischen Tätigkeit sehe, ist mit einer Turbine. Das geht ganz entspannt. Ich bereite den Patienten vor, also das, was ich eben beschrieben habe. Ich spreche mit dem Patienten. Mhm. Ich gebe ihm die Maske in die Hand. Die Maske passt auch gut für den Patienten. Das heißt, die richtige Maskenauswahl habe ich getroffen. Und dann vertraut er mir. Und dann merkt er auch, das Gerät hilft ihm. Das heißt, selbst die Patienten, die zu Hause Sauerstoff haben oder die das schon kennen, weil sie schon mal eine Vorgeschichte hatten, eine frühere Episode, die wachsen letztendlich auch mit der neueren Technik. Und das heißt natürlich gleichzeitig, wir müssen wieder auf die Ausbildung schauen.
Bevor wir auf die Ausbildung schauen, lass uns nochmal kurz auf die Geräte eingehen. Also früher hat man ja gesagt, was weiß ich, Oxylog, Medomat, und das soll jetzt auch keine Werbung sein. Und damit hat man bestimmte Geräte verknüpft, die dann halt im Prinzip über die angeschlossene Sauerstoffflasche gesteuert waren. Mhm. Das hatte aber auch immer die Folge gehabt, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Intensivtransport habe oder einen Intensivpatienten, dass ich dann irgendwann das Gerät wechseln musste. Heißt es denn jetzt, dass die moderneren Turbinengesteuerten auch hier den Vorteil haben, dass ich im Prinzip eine Intensivbeatmung, wenn es denn nötig ist, machen kann?
Ja, also im Intensivtransport sind die Turbinengeräte seit, ich habe 2001 mit einem Turbinengerät gestartet. Das war ein amerikanisches Modell von der Größe eines Laptops, ohne Bildschirm, keine Kurven, sondern nur Zahlen und LEDs. Das war damals das einzige Gerät, was verfügbar war, und wir haben damit kranke Patienten richtig gut transportiert. Mhm. Heute habe ich Bildschirme, ich habe diese Technologie, ich habe ein gutes Monitoring dazu. Und die Turbinen heute haben einfach den Vorteil, ich kann die Intensivtherapie auf die Straße verlegen. Das heißt, mit so einem Turbinenbeatmungsgerät kann ich die Modi, die in der Klinik genutzt werden, die an den Patienten genutzt werden, in den Intensivtransport mitnehmen. Und ich muss den Patienten nicht auf einen für ihn, also und für ihn heißt ja für seine Lunge und für seine Genesung, schlechten Modus umstellen für den Transport. Ich kann also stationäre Intensivtherapie mobil machen zwischen zwei Krankenhäusern, egal ob ich jetzt eine Verlegung in einen Maximalversorger oder Schwerpunktversorger mache von einem Grund- und Regelversorgungskrankenhaus oder aber noch wichtiger für die Patienten, die irgendwo in den Screening verlegt werden, die also schon deutlich auch eine Wahrnehmung haben und Atmung ist halt wahrnehmbar. Und für die Patienten ist das sehr unangenehm, wenn sie plötzlich ganz anders beatmet werden, wenn sie das Gefühl haben, das ist nicht mehr so gut wie vorher, die werden panisch, die werden hektisch. Die Möglichkeiten haben wir. In der Intensivbeatmung haben wir vor allen Dingen auch den Vorteil, bei den früheren Geräten, die du eben erwähnt hast, habe ich auch immer das Problem gehabt, in dem Moment, wo ich den Sauerstoffzugang wechsle, ist der Druck weg. Das heißt, das, was ich tue, um die Lunge aufzuhalten, also den Piep, der ist dann auch weg. Und die Turbinen halten diesen Druck einfach weiter aufrecht. Das heißt, wenn ich meine Sauerstoffquelle wechsle, auf der Intensivstation, auf die mobile Flasche, von der mobilen Flasche auf die Fahrzeugflasche und so weiter, dann habe ich immer noch die gleiche Beatmung. Das heißt, kann da auch eine deutliche Risikominimierung für Patientenschaden machen.
Und sind die auch für die Luftrettung geeignet, die Geräte?
Genau.
Oder muss ich dann auch wieder umswitchen, weil wir brauchen ja auf dem Hubschrauber zum Beispiel besonders leichte Bauweisen, Halterung, Anpassung und diesen ganzen Kram.
Genau, also da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte. Das eine ist, ich habe einen mobilen Intensivtransportventilator, den kann ich nutzen. Da gibt es einen Hamilton T1, der sehr weit verbreitet ist. Da gibt es ein Gerät von Monal, was in Frankreich verbreitet ist, in Deutschland weniger. Also es gibt verschiedene Hersteller, die sowas anbieten und die auch in der Luftrettung ihren Einzug gefunden haben. Also sowohl im Intensivtransport als auch in der Luftrettung. Und wenn wir uns heute in diesem Markt so ein bisschen umschauen, dann ist der Markt heute auch schon mit verschiedenen Geräten aufgefüllt. Du hast Weinmann erwähnt, du hast Dräger erwähnt. Hamilton hat gerade ein neues Notfallbeatmungsgerät auf den Weg gebracht, was quasi für die Notfall- und Rettungsmedizin gedacht ist. Das heißt, kleines, kompaktes Gerät. Und auf der anderen Seite haben wir regulatorisch, und das ist jetzt so ein Ausflug, den würde ich vermeiden wollen, aber es gibt halt Geräte, die sind nach einer Intensivbeatmungsnorm zugelassen und es gibt Geräte, die sind nach einer Notfallbeatmungsnorm zugelassen. Die unterscheiden sich so ein bisschen in ihrer Performance und auch in der Anwenderstruktur. Das heißt, die einen sind eher für den ja doch sehr schnellen Notfalleinsatz gemacht, wo ich schnell über Piktogramme zugreifen kann und Einstellungen vornehmen kann. Und die anderen gehen eher davon aus, dass ich quasi in einem kontrollierten, zeitlich nicht so dringlichen Verfahren den Patienten übernehme und mir auch Gedanken mache, ist das jetzt für den Patienten auch die richtige Einstellung? Muss ich die vielleicht für den Transport noch ein bisschen anpassen?
Da machen wir uns mal einen Knoten ins Taschentuch, Chris. Diesen Ausflug, den machen wir nicht jetzt, aber den fände ich spannend, weil die zwei Normen, die Marco erwähnt hat, und such uns mal die Links raus, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es unterschiedliche Normen tatsächlich gibt. Und ich würde jetzt auch unheimlich gerne in diese Richtung abdriften. Sind die zum Beispiel mit Nachtsichtmodi ausgerüstet, also sprich Militär geeignet? Was ist im Katastrophenschutz mit der Akkulaufzeit? Und. Aber Marco, das sind Themen, da machen wir nochmal eine andere Folge draus. Lass uns doch mal gucken, nochmal Rettungsdienst und unser eigentliches Thema der außerklinischen Beatmung in dem Fall. Ist es denn jetzt wirklich ein Gewinn? Habe ich eine Outcome-Verbesserung? Können wir das mit Studien unterlegen oder ist das alles so ein gefühltes, so nice to have?
Nein, also wir können das gut mit Studien hinterlegen. Du hast ja anfangs gesagt und ich greife das sehr gerne auf, Beatmung beginnt auf der Straße. Die beginnt nicht erst in der Klinik. Wenn wir überlegen, und das ist ein gern genommenes Beispiel, wir hatten eben den COPDisten mit NIV. Wir haben nur 10 Minuten Fahrt zum Krankenhaus. Das mag durchaus sein. Die deutsche Krankenhauslandschaft gibt das her. Aber wenn wir unseren Patienten aus dem dritten Stock nach unten bringen, dann sind wir in 20 Minuten im Rettungswagen. Wir haben den noch 10 Minuten eingeladen und machen den transportfähig. Also sagen wir mal 30 bis 40 Minuten, bevor wir uns auf diese 10 Minuten Weg machen. Und dann kommen wir im Krankenhaus an, dann müssen wir den ausladen, dann müssen wir in einer Notaufnahme in den entsprechenden Raum. Das heißt, da haben wir schnell nochmal 10 bis 20 Minuten. Das heißt, die Therapiezeit ist eigentlich absolut gesehen 60 Minuten. Und wenn ich ihn mit NIV bringe, er ist mit NIV angemeldet, dann kann er da auch entsprechend übernommen werden. Bringe ich ihn nur mit einer Sauerstoffmaske, weil ich sage, naja, ich schaue nur auf die Sättigung und weniger aufs Wohlbefinden des Patienten, dann beginnt die Therapie dort in der Notaufnahme. Das heißt, da müssen Dinge vorbereitet werden, die müssen initialisiert werden Und ich habe einfach eine deutliche Verzögerung. Und für einen Patienten, dem es vielleicht bei meinem Eintreffen schon sehr schlecht ging, ist das genau der Zeitfaktor, der ihn hinterher auch zurückwirft. Das heißt, ich verschlechtere damit eigentlich das Outcome. Ich verlängere die Krankenhausaufenthaltsdauer und das Gesamtsetting auch für das Gesundheitssystem wird nachteilig beeinflusst. Mache ich es aber regelmäßig und das ist so ein bisschen mein Credo, wenn ich einfach mein Material dabei habe, ich mache mal schnell eine Lifttherapie, weil ich routiniert bin, weil ich gut ausgebildet bin, dann passt das da gut mit rein, dann ist das einfach mein normaler Workflow und dann münde ich letztendlich mit dem Patienten zügig im Krankenhaus und er kann auch zügig entlassen werden. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel, da würde ich jetzt mal die mechanische Beatmung oder maschinelle Beatmung wechseln. Da gibt es eine sehr schöne Untersuchung einer Schweizer Gruppe, die sich die Patienten mit Schädel-Hirntraumen angeschaut haben. Und wir haben lange draußen auf der Straße so gearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, das Schädel-Hirntrauma, was ja häufig auch mit einem Polytrauma, also mit einer schwerwiegenden Mehrfachverletzung assoziiert ist, wovon eine lebensbedrohlich ist, die müssen wir schnell ins Krankenhaus bringen. The golden hour of shock, wie Time on scene, also wie lange bin ich vor Ort, das sind ganz viele Stichworte. Wir haben versucht, möglichst schnell die Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Und das war ganz spannend, weil der Hauptautor Urs Peach sehr schön herausgefunden hat, der hat weit über 800 Patienten untersucht und hat sich Mortalität angeguckt und hat dabei festgestellt, dass wenn ich vor Ort eine gute Beatmung mache, das heißt, Beatmung wird ja häufig über Kapnographie, also CO2-Messung gesteuert, wenn ich das gut vor Ort mache und vielleicht sogar hingehe und vor Ort, und das ist was, was heute mehr und mehr kommt, vor Ort noch eine Blutgasanalyse mache, also Arterie lege, BGA mache, viele Rettungsmittel heute in der Präklinik sind auch mit einem mobilen BGA-Gerät ausgestattet, dann kann ich die Beatmung optimieren und bringe dann den Patienten ins Krankenhaus und dann habe ich tatsächlich auch eine Verbesserung des Outcomes.
Und vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, Kapnographie, das ist nochmal ganz wichtig, also die Kurvendarstellung, die reine Kapnometrie, auch hilfreich, aber wenn ich die kapnografische Darstellung mit den Flow-Kurven habe, dann kann ich eine Aussage darüber treffen, was in der Lunge passiert.
Ganz genau. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe das Glück, mit dem Gerät zu arbeiten, was auch noch eine volumetrische Kapnographie anbietet. Das heißt, wir messen nicht über das normale Monitoring-Defi-Setting, sondern können an der Stelle auch über das Beatmungsgerät messen. Und ich kann auch noch besser in die Lunge hineinschauen. Das heißt, ich habe Parameter, wo ich meine Entscheidung verbessern kann. Das bedarf ein bisschen Training. Das ist sicherlich auch was, was zukünftig noch besser werden kann. Aber da sieht man, das Monitoring und mein eigenes Wissen ist da ein ganz wichtiger Faktor, um Patienten erfolgreich zu beatmen.
Und diese Messung ist die im Haupt- oder Nebenstromverfahren bei den Geräten in der Präklinik?
Wir nutzen sie im Hauptstromverfahren, weil es einfach das etablierte Verfahren ist. Es gibt unterschiedliche Techniken, du hast es gerade angedeutet, ob ich quasi im Gerät analysiere oder direkt da, wo der Wert entsteht. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man für das eine oder andere Verfahren die Vorteile oder wenn man es Nachteil nennen will, die Zeitverzögerung einfach mit einkalkuliert. Wichtig ist aber so der tiefe Blick in die Lunge und den Gasaustausch.
Und du gibst ja selber auch Schulungen, das sage ich jetzt, das war auch gar nicht abgesprochen. Wie gesagt, da kann auch jeder dich googeln, da wird man dich finden über verschiedene Wege. Das ist ja auch irgendwie so ein Hobby von dir. Und du hast auch Richtung Visionen gesprochen. Jetzt habe ich aber erst nochmal eine technische Frage. Mhm. Wir haben ja in der Intensivwelt auf Station auch schon viele Sachen versucht. Stichwort EET, also Impedanztomographie, Stichwort NAVA, damit jetzt alle Firmen sich abgeholt fühlen. Das ist, wie gesagt, hier geht es um den Inhalt, ne?
Ganz genau.
Und EDI-Signale, um das Zwerchfell zu haben. Es gibt die Idee von Lungensonographie, um damit auch was zu machen. Wo geht da für dich denn die Reise hin? Kann ich Zwerchfell und Lunge in irgendeiner Art und Weise in der Präklinik auch schon beurteilen oder sind wir schon viel, viel weiter?
Ich glaube, wir sind da schon viel, viel weiter. Also das Stethoskop wird ja heute ergänzt durch das Ultraschallgerät in der Präklinik. Das heißt, das ist kein Kolibri mehr, das ist keine Ausnahme mehr, sondern das hat einfach Einzug gehalten. Und das hat so weit Einzug gehalten, dass es eine nicht unerhebliche Menge auch an Notfallsanitätern gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ich selber habe vor 2 Jahren im Rahmen einer Ausschreibung auch einen Ultraschallkurs besuchen dürfen. Ich muss tatsächlich sagen dürfen, weil es Teil der Ausschreibung war. Damit war es Arbeitszeit. Der ganze Rahmen war sehr gut gesetzt. Und das gibt uns heute draußen die Möglichkeit, halt auch die Intubationskontrolle zu machen, indem man natürlich auskultiert. Aber ich kann einfach auch den Ultraschallkopf auf die Lunge halten, also auf den Brustkorb halten. Ich sehe ein Lungengleiten, ich kann also sehen, die Lunge bewegt sich. Ich kann beim Traumapatienten Hämatothorax, Pneumothorax sehr gut ausschließen oder halt auch bestätigen. Das heißt, das gibt mir ganz andere Möglichkeiten. Ich habe aber auch ganz andere Monitoring-Möglichkeiten. Ich selber nutze sehr gerne einen Modus oder überwiegend einen Modus, der ein automatisierter Modus ist. Das heißt, über die Eingabe von Körpergröße und Geschlecht errechnet das Gerät das ideale Körpergewicht und baut dabei dann mit einer Messung von Resistance und Compliance. Das passiert alles automatisch. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, wie groß und welches Geschlecht hat der Patient, wird die Beatmung automatisiert. Und das ist kein Modus, der für dumme Anwender da ist oder für jemanden, der sich nicht so sicher fühlt, sondern es ist ein Modus, der mir im CRM einfach grüne Kügelchen schenkt. Und viele haben vielleicht schon mal von diesen Modellen gehört. Die roten Kügelchen, ich habe 100% Kapazität und die meisten dieser Kapazität wird in roten Kügelchen benutzt, ist also für mich nicht abrufbar. Die grünen Kügelchen sind meine freien Valenzen, was kann ich machen? Und ich kann mich jetzt lange mit dem Beatmungsgerät in der Notfallmedizin beschäftigen. Oder aber ich sage einfach, ich gebe den Rahmen vor, das CO2 will ich haben, die Sättigung will ich haben und den Rest überlasse ich jetzt in dieser schnellen Phase mal dem Gerät. Und ich wähle mir einen passenden Bildschirm dazu. Und der Bildschirm zeigt mir all diese Dinge an. Der zeigt mir auch die Spontanatmung an. Das war das, was du gerade getriggert hast mit Zwerchfell. Ich sehe quasi unten so eine Spontanatmung. Und aus diesen Werten kann ich halt einfach rauslesen, meine Narkose ist ausreichend, der Patient atmet mit. Ich möchte mehr Narkose haben. Ich sehe meine Widerstände und meine Dehnbarkeit der Lunge und kann mich damit voll auf den Patienten konzentrieren und kann Dinge an das Gerät abgeben. Und kann sie aber auch selber beeinflussen. Das ist ganz spannend, denn das, was wir auf der anderen Seite sehen, wir haben viele Jahre und auch heute machen wir noch sehr viel mit dem Handbeatmungsbeutel. Und wir kennen alle die Aussage, ich nehme den auf die Hand, dann habe ich das Gefühl. Ich selber nutze da ein technisches Tool sehr gerne im Training, mit dem ich Frequenz und Volumen darstellen kann. Und es ist sehr erstaunlich für die Anwender, wenn sie dann selber mal ein relativ einfaches Mannequin beatmen, also eine Puppe beatmen. Und man sagt, dann mach doch mal 12 mal 350 Milliliter über den Beutel in diese Puppe, in diesen Patienten. Und man sieht, das ist eine Herausforderung. Und es geht gar nicht darum zu sagen, das Gerät kann das besser. Für mich geht es immer darum, diese Aufmerksamkeit beim Anwender darauf zu legen und zu sagen, hey, du sagst, du bist gut, ich stimme dir zu. Und trotzdem wissen wir alle, wir haben jeder immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und diese Luft nach oben möchte ich gerne rauskitzeln.
Dieses, ich nehme ihn auf die Hand, kommt ja auch aus einer Zeit, das muss man jetzt einfach mal sagen, wo die mechanische Beatmung eine Luftpumpe war. Und wir haben keine richtige Darstellung und Gefühl gehabt. Und du hast einfach gemerkt, ist es eine Obstruktion, ist es eine Restriktion? Einfach so ein bisschen Gefühl für die Lungenmechanik zu bekommen, das braucht man ja eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne. Und ich sage in meinen Schulungen immer für die Intensivstation, jetzt kannst du mir sagen, ob das bei der Präklinik und den Geräten auch funktioniert, halt mal lieber dein Ohr an den Schlauch. Weil dann höre ich, was in der Lunge passiert.
Ich würde nicht das Ohr an den Schlauch halten. Ich würde einfach in diese heute ja sehr mannigfaltigen Monitoring-Parameter reinschauen und würde mir darüber ein Bild machen. Weil ich kann halt, ich habe gerade eben schon Resistance und Compliance erwähnt, ich kann den Autopiep ablesen am Gerät. Ich kann mit einer expiratorischen Zeitkonstante mir meine ideale Expirationszeit für die Einstellung auch sehen. Ich habe die Kurvendarstellung. Ich glaube, dass ich viele Werte aus dem Gerät herauslesen kann und trotzdem gebe ich dir recht, die Patientenbeobachtung muss ganz weit oben stehen. Das ist ja auch die Komplikation, die wir häufig sehen. Ne? Es passiert was und alle fokussieren sich aufs Gerät und keiner schaut mehr auf den Patienten. Das heißt, die Kombination von beidem ist ganz wichtig und ich muss beide Tools wissen zu nutzen. Ob es jetzt das Hören ist, ob es das Ultraschallgerät ist, also Stethoskop und Ultraschallgerät auf der einen Seite, und zusätzlich die Informationen, die mir das Gerät geben.
Und damit kommen wir doch langsam Richtung Zukunftsaussichten. Du wirst es kaum glauben, aber wir sind am Ende der Sendezeit so langsam. Wir haben bald unsere 50, 55 Minuten voll. Ich würde dir aber, du hast es jetzt schon dreimal gesagt, noch den Platz lassen. Wo siehst du es denn in 5 bis 10 Jahren? Was ist die Vision von Marco?
Ich sehe es an einem ganz einfach umzusetzenden Punkt. Meine Vision ist, das Beatmungsgerät ist Teil der Notfallausstattung und wird auch und ist so klein und tragbar und so performant und so einfach zu bedienen, dass es auch gemocht wird. Also so, wie wir es heute von dem EKG und Defi kennen, es wird einfach mitgenommen. Und es wird frühzeitig mit der Therapie begonnen. Und alle nutzen es auch gerne, weil sie sich gut damit auskennen. Sie können es bedienen. Das User Interface ist total einfach und simpel. Aber jeder ist auch entsprechend trainiert. Das heißt, das Gesamtkonzept ist nicht, ich habe was im Fahrzeug hängen, was ich einfach mitnehme und ich benutze es selten. Das ist heute so. Sondern es ist Teil meiner routinemäßigen Therapie. Und ich freue mich, wenn ich mit Menschen im Rettungsdienst zusammenarbeiten kann, die das teilen. Und davon gibt es Gott sei Dank schon einige. Und sich gar nicht die Frage stellt, bringen wir die Patientin jetzt nach unten und schließen sie da an das NIF-Gerät, also an das Notfallbeatmungsgerät an, sondern dass irgendwie vollkommen klar ist, das Einsatzstichwort ist schon schwere obstruktive Lungenerkrankung, der Patient hat schon Heimsauerstoff und ich das Gerät direkt mitnehme und damit quasi direkt auch anfangen kann. Und das hat noch andere Dinge. Ich habe jetzt erstmalig mit einem Gerät gearbeitet, was auch präklinische Sauerstofftherapie kann. Du hast eben Highflow genannt. Highflow hat ja so ein paar Presettings mit Anfeuchtung, die vorgeschrieben oder vorgegeben sind. Aber ich kann das ja auch in der kurzzeitigen Nutzung zum Einsatz bringen. Das heißt, beim kindlichen Notfall, das Kind ist hypoxämisch, schnell Sauerstoff zu geben über einen einfachen Weg, um diese Hypoxämie zu therapieren, das Kind erstmal wieder in den sicheren Bereich zu bringen und mir dann zu überlegen, über mein pädiatrisches Dreieck, wie kann ich dieses Kind denn therapieren?
Sag nochmal ganz schnell, High Flow, was genau ist das?
High Flow ist eine Sauerstofftherapie, das heißt, ich gebe über sogenannte Prongs, die sind so ein bisschen wie so Sauerstoffnasenkanülen, aber deutlich dicker, Sauerstoff in einer größeren Menge. Heutige High Flow Geräte können bis 80 oder 100 Liter Sauerstoff pro Minute geben. Mhm. Und die modernen Geräte können das auch einstellen. Das heißt, wenn ich einen Flowmeter habe, dann gebe ich 15 Liter, 100%. Wenn ich das über ein Notfallbeatmungsgerät mache, kann ich bis 80 Liter geben. Und ich kann aber von 21 bis 100% variieren. Das heißt, ich muss auch einem COPDisten, wie wir es aus dem Vernebeln kennen, nicht mit 100% Sauerstoff vernebeln lassen, sondern ich kann eine Therapie starten, die auch mit einer niedrigen oder ohne Sauerstoff stattfindet.
Okay.
Das hatten wir in der Folge mit Erwin auch. Da kann auch jeder gerne mal reinhören. Da gehen wir ein bisschen auf das Highflow ein. Ich würde aber dich nochmal fragen, Marco, du hast gesagt, also Training, diese Kompetenzen. Wir haben auch die Folge mit Janneka, die auch nochmal gesagt hat, wir müssen zusammen trainieren, die zusammenarbeiten. Jetzt hast du gesagt, ein Gerät, was, ich sag mal, gutes User-Interface und so weiter hat. Habe ich demnächst ein Beatmungsgerät in der Größe von einem Tablet, was alles kann?
Ich habe ein Beatmungsgerät in der Größe einer Boombox. Mhm. Was alles kann. Also wenn ich mir die typische Boombox meiner Kinder anschaue, dann hat die so die Dimension 30 cm breit und 15 mal 15 in Tiefe und Höhe. Und mit dem Gerät kann man arbeiten. Das kann man einfach mitnehmen. Das ist einfach zu adaptieren. Also es ist halt genau für die Notfallmedizin ausgelegt und mit Piktogrammen halt auch schnell und gut zu bedienen. Und ich glaube, das gibt uns allen die Sicherheit, dass wir routiniert durch den Einsatz laufen können.
Und um in diese Routine zu kommen, muss man mehr machen, als uns zuzuhören. Lieber Marco, ich danke dir sehr für deine Zeit und das konstruktive Gespräch. Ich hoffe, dass jetzt nichts auf der Strecke geblieben ist. Wir haben mindestens zwei Ansatzpunkte, dass wir uns nochmal zusammensetzen, wie wir rausgehört haben. Lieber Chris, ist für dich irgendetwas unklar geblieben?
Ich kann es mir grob vorstellen, sagen wir es mal so. Ich bin einfach nicht so derart vom Fach, dass ich das so tief durchdringen kann, aber ich habe ein klares Bild davon. Also für mich reicht das.
Das ist doch wundervoll. Lieber Marco, ist noch irgendetwas, was du den Hörenden unbedingt mitteilen möchtest?
Ja, einen habe ich noch.
Ja.
Die Frage ist ja immer, wie werde ich denn zum Beatmungsexperten? Das ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Und ich kann nur sagen, machen, machen, machen. Beatmung lernen ist wie Sprache lernen. Ich brauche ein Grundsetting, das kann ich aus Online-Kursen, aus Büchern, aus Classroom-Training mitnehmen. Aber wenn ich meine Vokabeln in der Sprache gelernt habe, muss ich los und ich muss die Sprache sprechen. Und das ist für mich, wie werde ich zum Beatmungsexperten? Lernt diese Sprache sprechen, macht es und dann macht es Spaß.
Sehe ich eine Einschränkung? Sprache sprechen lernt man im Alltag und ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach in die Fußgängerzone gehen und freiwillig Leute benennen, die wir jetzt einfach mal beatmen.
Wir können die, die wir im Einsatz treffen und die dankbar sind, wenn sie mehr Hilfe bekommen als nur eine Sauerstoffmaske. Damit können wir beginnen. Und ich glaube, da können wir schon eine Menge lernen.
Das stimmt. Und im allerschlimmsten Fall, und ich hoffe, dass der Sarkasmus rauszuhören ist, üben, üben, üben. Geht in eine Schulung, auch wenn ihr noch nicht zur Pflichtfortbildung verdonnert seid, egal ob aus Bereich Medizin, Pflege, Präklinik, wo auch immer, und macht es in dem Team, was zusammenkommt, draußen wie in der Notaufnahme. Und holt euch auch gerne so eine Expertise wie Marco dazu. Die hat mir nochmal hier verdeutlicht, dass man nie auslernt. Ich habe total neue Sachen gehört. Deswegen nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche jetzt allen einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.